für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Mein lieber Scholli, der BVB hat aber mal so richtig losgelegt auf dem Transfermarkt, gleich einen Doppelschlag gezündet und ich habe mir wieder Verstärkung geholt, denn Jesko, ja, der ist natürlich weiterhin am Start und schreibt mir auch ganz, ganz viel, aber wollte jetzt einfach mal ein paar Tage Ruhe haben und deshalb ist der liebe Marlon mit am Start. Hi Marlon, grüß dich.
Grüß dich, danke für die Einladung. Liebe Grüße an Jesko in den Urlaub.
Ja, sehr gerne. Marlon, wir beide waren zusammen im Stadion bei der großen Saisoneröffnung und da war ja noch so eine leichte Nervosität bei dem einen oder anderen Fan auch zu spüren nach dem geplatzten Deal um Said Elmallah und wenige Stunden, muss man fast schon sagen, später hat der BVB dann auf einmal den Doppelschlag gezündet und gleich zwei Spieler verpflichtet, Yannis Konstantelias und Joey Fermann. Was sagt das über den BVB aus, deiner Ansicht nach, dass sie so schnell reagiert haben?
Ich glaube, dass sie gut vorbereitet waren, ne? Und dass sie gar nicht so viel Heckmeck drum gemacht haben, dass es mit Said Elmallah nicht funktioniert hat, sondern sofort Stufe 2 gezündet haben und gesagt haben, gut, wenn unsere 1A-Lösung nicht funktioniert, dann gehen wir sofort auf die 1B-Lösung. Und das war dann, glaube ich, Konstantelias. Fermann hätten sie, glaube ich, sowieso unabhängig davon verpflichtet, weil es ja eine ganz andere Position ist. Mhm. Aber das zeigt eben, sie haben gute Arbeit gemacht im Background. Und was ich auch schön finde, ich meine, aus unserer Sicht, wir haben immer gern schnell alle Infos, aber dass es dann trotzdem mal so ein bisschen, zumindest für eine gewisse Zeit, in einem stillen Kämmerlein passiert ist, ne? Und dass sie sich wirklich in Ruhe vorbereitet haben und dann zack, sofort die Lösung hatten. Finde ich super. Hat die Fans auch, glaube ich, direkt beruhigt. Das war auch ganz wichtig, weil, wie du gerade sagst, viele haben ja direkt so ein bisschen Angst gekriegt und dachten, oh Gott, wenn der nicht kommt, wen holen wir denn dann? Mhm. Ja, und jetzt sind eigentlich alle Sorgenfalten schon wieder weg bei den Fans. Du siehst überall nur, wie sie alle begeistert sind. Ich glaube, ich habe 10-mal gestern irgendwo Ole Buck kocht gelesen. Also das ist der Spruch des Sommers bis jetzt.
Ja, geht schon sehr schnell mit der Euphorie. Wir gucken uns gleich mal auch die beiden Spieler an, auch in Zusammenarbeit mit den Kollegen von Create Football. Wie passen sie eigentlich zum BVB? Was für Spielertypen sind sie? Jetzt räumen wir das Feld noch einmal kurz von hinten auf. Am Freitag ist die Bombe ja geplatzt. Da haben wir zunächst vermeldet, dass der BVB sich aus dem Poker um Said Elmallah endgültig zurückzieht. Nachdem der erste FC Köln, du Marlon, bist ja sehr, sehr oft auch am Geisbockheim vor Ort, nachdem der erste FC Köln das vierte schriftliche Angebot auch abgelehnt hat. Der BVB wäre ja durchaus bereit gewesen, leicht über 50 Millionen Euro für Said Elmallah zu bezahlen. Findest du das am Ende eine richtige Entscheidung, zu sagen, wir ziehen uns da komplett aus dem Poker zurück? Weil es gab ja auch unterschiedliche Meinungen, durchaus auch einige, die sagten, hey komm, die 2-3 Millionen, die hätten wir schon auch gehabt. Wie siehst du das?
Ja, es ist schon eine sehr schwierige Antwort tatsächlich, die man darauf geben muss, weil ich finde, mein Gedanke, bin ich ganz ehrlich, war auch, ach komm, die 2 Millionen kannst du jetzt auch noch bezahlen und dann zieht er das Ding und dann hast du einen Top-Spieler, der sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich prächtig entwickeln wird, der Nationalspieler unter Jürgen Klopp werden wird. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Habe ich schon gedacht. Auf der anderen Seite finde ich es aber irgendwie auch stabil und standhaft als Verein dann zu sagen, nee, komm, wir haben von Anfang an gesagt, das ist unsere Grenze, die setzen wir uns und da wollen wir nicht drüber gehen. Und das ist von Dortmund okay. Ich finde das auch vom ersten FC Köln okay, zu sagen, nein, wir wollen nicht entgegenkommen, wir möchten uns nicht bewegen, wir haben da unsere Vorstellungen, entweder die werden erfüllt oder der Spieler, der eben auch Vertrag bis 2030 hat, also wirklich noch lange, langfristig, der bleibt dann halt. Insofern, ich kann beide Parteien total verstehen und ich gehe da auch so ein bisschen mit Lars Ricken, der gesagt hat, das ist halt manchmal so, dass so Deals dann halt auch mal nicht funktionieren. Es ist nicht immer so, dass verhandelt wird und es funktioniert immer und deswegen, das passiert, dafür sind Verhandlungen da und am Ende mache ich Borussia Dortmund da gar keinen Vorwurf, weil es ist auch noch ein sehr junger Spieler, der noch nie international gespielt hat, der noch kein Länderspiel absolviert hat. Das ist schon viel Geld, ja. Mhm. Und dann nach einer, sagen wir ganz ehrlich, halben wirklich richtig guten Saison, vorher war ja auch unter Lukas Kwasniok immer eigentlich überwiegend Einwechselspieler, dann zu sagen, da zahlen wir 50 Millionen für, das wäre gewagt. Und deswegen kann ich Borussia Dortmund keinen Vorwurf machen.
Ja. Der BVB hat im Übrigen auch ja nie so richtig das Gefühl gehabt, dass sie da beim ersten FC Köln ankommen. Sie glaubten auch, dass ein weiterer Verein mindestens im Poker noch drinne ist. Es könnte ja RB Leipzig sein. Das haben wir jetzt am gestrigen Montag auch vermeldet, dass die tatsächlich drüber nachdenken, ein über 50 Millionen Angebot für El Mala zu schnüren. Also das war am Ende auch ein Grund. Es ging da gar nicht mehr um 2, um 3 Millionen, sondern wirklich auch das Gefühl, dass der BVB vieles versucht hat, am Ende einfach auf taube Ohren gestoßen ist und dann sich am Ende ja nicht mehr am Nasenring durch die Manege ziehen lassen wollte von Thomas Kessler und Co. Und deshalb gesagt hat, wir beenden das jetzt. Wir haben auch irgendwo gewisse Leitplanken, das hat ja dann Carsten Kramer auch bei mir am Mikrofon gesagt, dass die wirtschaftliche Vernunft walten musste. Und er hat auch nochmal gesagt, wir sind ja Westfalen und das, was wir am Ende auch sagen und nach außen geben, das steht. Deshalb gibt es da kein Zurück, deshalb gibt es den Plan B. Das hören sie zwar am Ende nicht so gerne, aber ja, wenn du einen Wunschspieler hattest und am Ende der nicht kommt, ähnlich sieht es ja auch bei einem Kenneth Eichhorn aus, auf den sie auch ursprünglich gehen wollten, dann sind es irgendwo B-Alternativen. Ich muss am Ende aber sagen, Mardon, ich habe sogar das Gefühl, dass der BVB ja zwei Spieler jetzt zum Preis von einem El Mala bekommen hat und am Ende vielleicht sogar ein bisschen besser aufgehoben ist. Wie siehst du es? Also es ist schon eine Verpflichtung gewesen. Carsten Kramer, auch Aki Watzke im Hintergrund. Beides die Bosse des Vereins, die diesen El Mala-Transfer schon gerne gehabt hätten, auch als eine Art Statement-Transfer, deutscher Nationalspieler. Mhm. Aber jetzt am Ende, Konstant Elias, der drüben bei PAOK eine richtige Legende ist in kurzer Zeit, obwohl er erst 23 Jahre
jung ist. Fans wollten ihn gar nicht gehen lassen, ne?
Ja, die Fans wollten den nicht gehen lassen. Auch so ein Wahnsinn, können wir gleich auch nochmal drüber reden. Aber wie siehst du das? Haben sie sogar ein bisschen Glück gehabt und oder wurden sie zu ihrem Glück gezwungen durch diesen geplatzten Poker?
Ja, also es ist auch wieder schwer zu sagen, weil es halt El Mala auf der einen Seite, wenn ich überlege, du hast es gesagt, Signaltransfer, Trikotverkäufe, Spieler, der über Jahre vielleicht ja sogar Borussia Dortmund hätte neu prägen können. Es hätte mir so Marco Reus-Vibes so ein bisschen gegeben von der Verpflichtung her, als man den damals aus Gladbach als junges Talent dann auch geholt hat. Aber auf der anderen Seite hast du völlig recht, wenn man das Geld natürlich dann nehmen kann und dann für zwei Spieler einsetzt, wie in diesem Fall, zwei wirklich gute Spieler, zu denen wir auch nochmal gleich kommen bestimmt, dann muss ich sagen, ist das schon in Ordnung und dann ist das clever. Und ich habe auch den Wunsch vieler Fans in diesen Tagen der El Mala-Absage dann auch bei Twitter und Co. gelesen, die alle gesagt haben, ja, vielleicht holen wir ja jetzt dann zwei gute Spieler dafür, ja, für das Geld und nicht nur einen. Und dieser Wunsch wurde dann erfüllt. Also ich verstehe das schon und ich finde das auch deswegen gut, weil ich glaube, Borussia Dortmund hatte schon mehrere Baustellen, meiner Meinung nach, auf denen sie ein bisschen was machen mussten. Und nicht nur diese eine in der Offensive mit El Mala, sondern dann eben jetzt auch auf der Sechserposition. Vielleicht ja auch noch auf einer Außenverteidigerposition, mal schauen, was noch kommt. Aber wie gesagt, du hast jetzt zwei Planstellen damit zugemacht und ich finde das völlig in Ordnung und sehr clever und habe auch ein bisschen darauf gehofft, bin ich ehrlich, auch wenn Saïd Malan natürlich ein toller Spieler ist, ein toller Transfer gewesen wäre.
Ja, wir gehen gleich ja nochmal in die Tiefe. Es ist ja der Deadline-Month und deswegen bietet es sich auch an, auch viel über die Kaderplanung, Transferpolitik zu sprechen. Ihr habt uns auch unglaublich viele Fragen geschickt und gestellt und daran merken wir auch, dass gerade in dieser Phase euch sowas einfach enorm interessiert. Falls ihr euch wundert, ich sitze gerade in einem kleinen Studio bei uns in Unterföhring vor einem Greenscreen, das heißt hinter mir ist eigentlich eine grüne Wand.
Das Stadion ist gar nicht voll gerade, okay.
Nee, Stadion ist gar nicht voll. Wer sich da vielleicht gewundert hat, also die es mit Video sehen, sieht schon ganz nett aus. Und du, Marlon, bist eigentlich gar nicht so weit weg von mir entfernt. Ich glaube, 5, 6 Räume weiter. Nimmst auf, weil wir heute großen Workshop-Tag hier in München haben. Das finde ich übrigens auch immer cool, wenn wir Jungs und Mädels und Reporter, Kollegen und Kolleginnen alle zusammenkommen und abends dann vielleicht nochmal das ein oder andere Kaltgetränk zu uns nehmen. Das ist auch immer ganz gut fürs Teambuilding, sollten die Dortmunder vielleicht auch nochmal machen. Den ein oder anderen Ausflug zusammen. Wobei, das haben sie ja jetzt gemacht, ne? In einem Restaurant, ne? Haben sie sich getroffen, auch mit den Familien und mit den Freunden. Das sind ja, glaube ich, schon auch Geschichten, die einfach helfen, noch mehr zusammenzuwachsen. Du, lass uns doch mal die einzelnen Transfers angucken, die mittlerweile auch, wir nehmen am heutigen Dienstag auf, beide offiziell gemacht worden sind. Joey Vermaan kriegt die Rückennummer 25. Die von Konstant Elias ist noch offen. Wobei man im Fanshop, habe ich jetzt gesehen, das Trikot mit der 45 kaufen kann. Bin ich mal gespannt. Die 18
hat
ist ja
Borussia Dortmund aber, glaube ich, gerade sogar gepostet. Irgendwas mit der 45, muss ich sagen. Habe ich vor 10 Minuten zufällig gesehen, so beim Swipen. Also ich glaube, dass die jetzt safe ist tatsächlich. Ich kann nochmal nachgucken.
Ist das so?
Parallel.
Naja, guck mal in der Zeit nach. Weil eigentlich hat Konstant Elias bei der griechischen Nationalmannschaft auch die 18, die frei wäre, die würde er dann offenbar nicht nehmen. Und die 10, zeig mal her, was haben sie dazu geschrieben? Genau, die 45, Konstant Elias,
Ja, 45, ja. Schwarz-Gelb. 45. Also das sieht für mich so aus, als wäre die bestätigt.
Okay, interessante Rückennummer, die 45. Er wird uns vielleicht auch nochmal verraten, was dahinter steckt, ob das ein Hinweis ist auf Paarock oder sonst wie. Also gehen wir die Transfers mal durch. Auf der einen Seite Konstant Delias geholt. Ich habe mir extra sagen lassen, Yannis Konstant, also ganz konkret ausgesprochen. Ich hoffe, ich mache es richtig. Ich habe keine Usos drin, aber dann geht es vielleicht ein bisschen flüssiger. Aber Yannis Konstantelias. Konstantelias, also mit einem E und einem Akzent, so wird es mehr oder weniger ausgesprochen.
Also die Betonung auf dem E, okay.
Spannend. Betonung auf dem E, aber ich glaube, dass wahrscheinlich viele Kommentatoren und vielleicht auch wir einfach Konstantelias sagen. Aber ein sehr spannender Transfer von Paok Saloniki, 23 Jahre ist er alt. Wird den BVB am Ende bis zu 30 Millionen Euro kosten, 26 plus 6, wovon 2 bis 3 Millionen sehr realistisch zu erreichen sind. Auch interessant, Gehaltsbudget sprengt das keineswegs, 3 bis 4 Millionen Euro brutto wird er beim BVB verdienen, 15% die Weiterverkaufsbeteiligung. Und das ist vor allen Dingen ein Spieler, wir haben das gemeinsam mit den Kollegen von Create Football auch schon bei uns in der Transfer-Update-Show am Montag analysiert. Sie schwärmen total, sagen, seit Jadon Sancho hat der BVB einen solchen Spieler nicht mehr gehabt. Enorm dribbelstark, ein Flügelspielmacher, ein linker Außenspieler, der invers ist, also der immer wieder auch in die Halbräume und nach innen ziehen kann, der viele Chancen kreiert, viele Dribblings hat, gefährlich in den Situationen aufdreht, der oft auch im gegnerischen Strafraum zu finden ist. Das einzige Manko, ihm fehlt es an Speed. Also das hat er jetzt in der Endgeschwindigkeit nicht so wirklich. Aber ist vor allen Dingen einer, und das finde ich auch spannend, der gute, gefährliche Vertikalpässe spielt, direkt auch in die Tiefe, direkt den Stürmer oder den Angreifer, den Kollegen mitsucht. Und das passt ja auch ein Stück weit in das Spiel von Niko Kovac. Es ist aber, und das finde ich dann auch interessant, natürlich ein ganz, ganz anderes Profil, als es Said El-Mallah ist. Und das finde ich dann auch spannend, weil dann zeigt es mir ja eher, dass du Said El-Mallah nicht geholt hast, aufgrund vielleicht oder ausschließlich des Profils, weil er ist einfach ein pfeilschneller Stürmer, der auch im Konter, im Umschaltmoment eben da ist, sondern dass du jetzt halt gesagt hast, okay, dann verändern wir unsere eigentliche Sicht, mit Flügelspielern spielen wir nicht wirklich, deshalb holen wir uns am Ende so ein Halbspieler, und das finde ich irgendwo auch interessant, ne, Marlo?
Ja, finde ich auch. Also man muss sich ja auch manchmal ein bisschen anpassen. Und ich glaube, da sind sie vielleicht auch anpassungsfähig und haben gesagt, ja komm, wenn wir den einen kriegen, super, dann müssen wir es so machen. Und wenn wir den kriegen, passt das aber auch irgendwie in unser System. Also da bist du ja auch als Trainer vielleicht dazu angehalten, auch ein bisschen flexibel zu agieren. Ne? Weil wie du auch sagst, es sind ja beides keine klassischen Flügel in dem Sinne. Damit spielen sie auch nicht beim BVB. Insofern finde ich, ist beides passend. Und du hast es gerade schön beschrieben, ne, wie er spielt. Es ist wirklich ein bisschen ähnlich wie Jadon Sancho vielleicht sogar, glaube ich. Der hatte jetzt auch nicht diese Endschnelligkeit, gar nicht. Habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass Jadon Sancho besonders schnell war in dem Sinne, aber halt dribbelstark, ne, also dass er trotzdem sich irgendwie immer durchsetzen konnte und vorbeigekommen ist, und das erwarte ich mir von ihm auch. Ich bin ehrlich, ich habe Paok nie selber so richtig spielen sehen oder beobachtet aktiv, weil wir halt einfach die griechische Liga auch in Deutschland nicht so verfolgen können. Aber die Videos, die ich mir angeschaut habe, und das waren einige, da siehst du natürlich schon so, was für ein Stil er hat bei seinen Toren, die er schießt. Sehr abschlussstark, sehr präzise. Super Passspiel hast du gerade angesprochen. Es hat trotzdem ein bisschen was von Marco Reus manchmal, finde ich. So im Stile der Bewegung. Ja, man sagt immer so, Reus Özil war so der Spielertyp, fand ich. Daran erinnert mich das so ein bisschen. Und ich bin total gespannt. Ich finde es vor allen Dingen spannend, dass Borussia Dortmund mal wieder kreative Transfers macht. Dass es nicht nur Bundesliga-Transfers sind. Oft war es ja so, in der Bundesliga hat einer ein Jahr gut gespielt, dann wusstest du eigentlich schon, ja, der wird wahrscheinlich zum BVB wechseln. Und oft war es dann so. Und das erinnert mich jetzt wieder so ein bisschen an ältere Michael Zorc-Zeiten. Und das finde ich cool. Und da hat Ole Burg, nicht nur alleine, aber vor allen Dingen Ole Burg, glaube ich, echt mal einen Job gemacht, der den BVB-Fans vor allen Dingen auch gefällt.
Ja, definitiv. Vor allen Dingen ist das mal so ein Transfer, den hat nicht jeder auf dem Zettel. Den kennt im Vorfeld nicht jeder. Der hat jetzt, ja, das kann man vielleicht sagen, nur in Griechenland gespielt, und die Griechen waren ja auch nicht bei der WM dabei, und ja, da gibt es sicherlich auch wieder ein paar Begleiterscheinungen oder Töne, die vielleicht auch ein bisschen misstrauisch oder skeptisch irgendwie sind, aber das ist zumindest mal wieder ein Transfer, wo man sagt, boah, da trauen sie sich was, da riskieren sie was, da versuchen sie was. Und trotzdem, wenn man sich mal die Stats von ihm auch anguckt, also das sind in knapp 200 Spielen für Paok, hat er sich sowas von eingetragen in die Scoreliste, was Tore und Assists angeht. Ich kann mir das gleich auch nochmal genauer angucken. Ich habe das nämlich nicht ganz im Kopf. Ich hatte das gestern auch bei uns in der Show gedroppt. Aber Es ist definitiv ein spannender Spieler, vor allen Dingen auch, weil es die neue Gyros-Zange beim BVB gibt. Ja.
Taxiteller-Offensive. Ja.
Taxiteller-Offensive, auch gut. Also Konstantelias zusammen mit Karezas, ne? Also die beiden spielen auch in der griechischen Nationalmannschaft zusammen. Die beiden sind dann wahrscheinlich auch in einem 3-4-2-1 unter Kovac. Die beiden Zehner sozusagen, die auch ein bisschen ausweichen können, hinter der Spitze Girassi. Wir können später auch mal über eine mögliche Aufstellung reden. Aber das ist zumindest ein Modell, das ich richtig spannend finde. Jetzt gucke ich gerade, 18 Länderspiele hat er, 4 Tore für die griechische Mannschaft. Und während du, Marlon, deine Gedanken ausführst, gucke ich mal.
Ich habe es witzigerweise auch gerade aufgemacht, während du erzählt hast. Und habe jetzt auch gerade geguckt. Da habt ihr gesehen, für PAOK sind es in 190 Profispielen 44 Tore 44. Und 26 Vorlagen gewesen.
Ja. Ja.
Und in der letzten Saison, das habe ich jetzt zwar gerade nicht auf, aber habe ich, glaube ich, gestern gesehen, waren es, glaube ich, 14 Tore und 9 Vorlagen.
Ja.
Also das ist schon für eine Saison wirklich beeindruckend. Gut, klar, griechische Liga, wie du sagst. Aber ich erinnere dann immer daran, es gab auch schon Spiele von europäischen Wettbewerben von deutschen Vereinen gegen griechische Teams, wo die deutschen Teams nicht immer so gut ausgesehen haben. Also es heißt nicht immer zwingend, dass die Liga qualitativ dann so viel schlechter ist, glaube ich.
Nein, genau. So, und haben jetzt auch in der Euroleague-Quali in Anderlecht gespielt, wo David Blacher, die rechte Hand von Ole Boog, dann auch nochmal vor Ort war. Die letzten finalen Gespräch dann auch mitgeführt hat. Am Ende sind sie auf ihn gegangen. Sehr spannender Spieler, genauso wie Joey Fermann und ich, oder Fermann, und ich rufe jetzt oder gebe jetzt einfach mal den Call, Marlon, das ist für mich der Pascal Groß 2.0.
Oh, das ist aber ein fieser Call fast, weil Pascal Groß,
das ist nicht böse gemeint.
Nee, ich meine nur, weil der nicht so gut funktioniert hat, wie viele das sich erhofft haben, glaube ich.
Aber die erste Saison von Pascal Groß wird mir immer noch, also die war in Sachen Assist unglaublich und der hat eine tolle Stabilität gegeben. Ne? Also das wird mir dann sehr schnell.
Das stimmt.
Und er ist Stammspieler jetzt auch wieder in Brighton in der stärksten Liga der Welt.
Hast recht.
Also vielleicht war es auch am Ende nicht so richtig das System, was dann irgendwie gepasst hat.
Ja. Manchmal matches halt nicht.
Ja, aber ich finde einfach von seiner, also er ist ja ein spielstarker Sechser, der den tieferen Part gibt und er ist vor allen Dingen jemand, der eine unglaubliche Spielintelligenz mitbringt, der auch keine Endschnelligkeit hat. Ich glaube, der kommt oder der kratzt an der 29 km/h. Also der ist wirklich nicht, der kommt nicht wirklich über die 30. Wird jetzt in der Fußgängerzone nicht geblitzt, wenn er los sprintet. Aber das braucht er auch gar nicht, weil er als tiefstehender Sechser ein bisschen auch die Zügel in die Hand nimmt, auch mal entscheidet, wann machen wir wieder Tempo, wann kurbeln wir an, wann machen wir langsam und trotzdem auch einfach diese direkten Pässe hat, die gleich dann auch vielleicht auf den Karezas oder auf den Konstantelias für Gefahr sorgen können und ist auch ein richtig guter Assistgeber, ist auch bei Standards gefährlich, das war Pascal Groß auch. Deshalb sage ich, Pascal Groß nur in etwas jünger, er ist 27.
Ja,
klar, Joey Fermann ist jetzt kein Spieler, den du in den nächsten 5 Jahren oder 4 Jahren für viel Geld verkaufst, was du vielleicht bei einem Konstantelias machen kannst. Aber ganz ehrlich, 20 Millionen Ausstiegsklausel am Ende gezogen.
Nichts falsch gemacht.
Irgendwo fast schon No-Brainer und nichts falsch gemacht. Aber die große Frage, wo soll er spielen? Oder besser gesagt, wer muss jetzt im Mittelfeld so richtig zittern?
Ja, habe ich mir vorhin auch schon Gedanken drüber gemacht, tatsächlich, als ich im Flieger hierher war und habe auch überlegt, was heißt das für Joe Bellingham? Für Felix Metscher wird es nichts heißen, weil der ist für mich unangefochtener Stammspieler. Da geht überhaupt kein Weg dran vorbei. Also muss vielleicht Joe Bellingham ein bisschen zittern. Und vor allen Dingen ist es, finde ich, für Joe Bellingham jetzt auch ein Signal. So, du hattest jetzt deine Eingewöhnungsphase und am Anfang haben wir uns alle ein bisschen mehr erhofft. Zuletzt wurdest du dann etwas stärker, aber jetzt musst du das auch bestätigen, wenn du regelmäßig spielen willst. So, und ich glaube, da sind wir jetzt und das ist Konkurrenzkampf, der Borussia Dortmund, glaube ich, gut tun wird auf dieser Position. Wir haben auch noch Marcel Sabitzer dahinter, der meiner Meinung nach dadurch, völlig rausgedrückt wird. Also ich glaube, der wird keine große Chance mehr haben auf viel Spielzeit und vielleicht ist das auch nochmal ein Signal in seine Richtung, wenn du noch ein Angebot hast irgendwo, denk doch nochmal drüber nach. Und das verstehe ich auch. Du musstest dich jetzt auf dieser Position mal wieder verändern und kleine Anekdote, ich habe es dir im Vorfeld schon gesagt, ich habe Fermann tatsächlich spielen sehen, live. Vor 2 Jahren war ich mit ein paar Kumpels in Eindhoven unterwegs, weil wir irgendwie ein geiles Fußballspiel gucken wollten und die spielten gegen Ajax.
Eindhoven hat das Spiel.
Mega. Ich glaube, Eindhoven hat das Spiel 3-1 gewonnen. Es war sogar eine Meistersaison von ihnen, wenn ich mich jetzt nicht vertue, vor 2 Jahren. Und Fermann war wirklich ein Spieler, der total aufgefallen ist durch unglaubliche Physis im Mittelfeld, Ballsicherheit, der wurde immer wieder hochgepresst, hat trotzdem Lösungen gefunden. Und das ist so das, was ich bei Borussia Dortmund gerade in der letzten Saison in den Top-Spielen gegen Top-Gegner dann oft gesehen habe. Wenn sie hoch angepresst werden, dann kriegen sie Probleme. Und genau da brauchen sie Spieler, meiner Meinung nach, die wirklich mal immer Lösungen parat haben und die gar nicht nervös werden. Ja, da laufen dann meinetwegen im Rücken 2-3 Leute an. Ich spiele den Ball trotzdem safe irgendwo auf die Seite. Und das ist ein Spieler, der genau das in diesem Spiel, das ich damals gesehen habe, konnte. Ajax ist immer hoch angelaufen, er hat immer Lösungen gefunden, er war knallhart, er kriegt auch fast in jedem Spiel eine gelbe Karte, er macht aber auch viel nach vorne, ist gar nicht so torungefährlich. Strammer Schuss aus der zweiten Reihe, Standardsituationen sind auch nicht schlecht. Also genau das, was du beschrieben hast. Ich finde ihn noch etwas physisch stärker als Pascal Groß und ich behaupte zumindest, er hat noch 1 oder 2 km/h mehr zu bieten. ganz so lahm wirkte er auf mich nicht, auch nicht schnell, aber nicht ganz so lahm. Also ich glaube wirklich, das ist so ein Spieler, der Borussia Dortmund so ein bisschen gefehlt hat in den letzten 2-3 Jahren.
Ja, spannend. Guck gerade eben mal, was seine Statistiken angeht. 31 Tore für PSV und 67 Assists in knapp 200 Spielen.
Also das ist schon ziemlich gut, ja.
Genau, also klar, jetzt kann man auch sagen, zwar oder nur in der holländischen Liga, ja, haben vielleicht nur 2-3 Top-Top-Spiele im Jahr, aber oder vielleicht 1-2, aber trotzdem, also das ist schon auf einem ordentlichen Niveau, ja, er war jetzt nicht in der holländischen Nationalmannschaft bei der WM dabei, kommt dann vielleicht auch ein bisschen ausgeruhter zum BVB dazu, aber das ist schon interessant und das, was du eben angesprochen hast, nicht nur, wenn hoch gepresst wird, auch gegen tiefstehende Gegner hat der BVB ja letzte Saison ja selten Lösungen gefunden. Und da jetzt mit Carrezas, mit Konstantelias und auch mit einem Fährmann Spieler zu haben, die diese Situation auflösen können, dann hoffentlich durch auch ihre individuelle Qualität und auch ihre Spielintelligenz, das ist schon die Idee. Und das klingt zumindest verheißungsvoll. Auf dem Papier machen diese Spieler den BVB definitiv besser. Es waren nicht von Anfang an die 1A-Lösungen oder die 1A-Ideen. Das ist aber oft auch so auf dem Transfermarkt, dass du zwischendurch dann einfach umdenken musst, umdisponieren musst. Aber, und das ist auch interessant, sie haben mehr oder weniger bei beiden Spielern vor 3-4 Wochen schon Einigungen mündlicher Natur erzielt, mit dem Hinweis eben, haltet euch die Tür offen, falls bei uns was nicht klappt oder zustande kommt. Und da ist es dann auch wichtig, zweigleisig zu fahren und den Kontakt immer zu halten. Also das haben sie
absolut
tatsächlich ordentlich gemacht. Carrezas und auch Gadou, der für mich hinten drin ein absolutes Monster ist, plus eben die jungen Wilden beim BVB. Und das kann, glaube ich, echt Spaß machen für mehr. Marlon, zwei Sachen. Wie hast du A, die Saisoneröffnung erlebt und gesehen? Also vor allen Dingen spielerische Natur, das 2-2 gegen die Roma. Und was wäre deine präferierte Aufstellung für die neue Saison oder für den Start im Franz-Beckenbauer-Cup am Samstag gegen die Bayern?
Ja, können wir uns mal so ein bisschen ranpirschen. Also das Erste, was natürlich aufgefallen ist, weil es unglaublich schnell passiert ist, sind die 2 Gegentore, die sie sich gefangen haben, wo du direkt gemerkt hast, oh, okay, da müssen sie wachsam sein. Thema Standardsituation vor allen Dingen auch. Auch das erste Tor entsteht aus so einem Gewusel im Strafraum irgendwie, bist du nicht so richtig wach. Früh drin sein in den Spielen wird ganz wichtig sein. Und ich sag aber immer, ich find's gar nicht so schlimm, wenn Testspiele nicht alle gewonnen werden, weil dann lernst du auch was daraus und nimmst auch was mit und weißt vielleicht, daran müssen wir arbeiten und das gibt mir immer viel mehr in der Saisonvorbereitung, als wenn so ein Verein da durchmarschiert und jedes Testspiel 4-0 gewinnt und dann denkt, oh, wir sind super vorbereitet und dann kommt am ersten Spieltag die böse Überraschung gegen ein HSV zu Hause zum Beispiel. Ne? Deswegen nicht schlimm. Und auf der anderen Seite offensiv, als es dann so ein bisschen langsam lief und Borussia Dortmund anrollte, dann auch mit Carrezas vorne, der dann auch schon echt ein paar richtig gute Aktionen dabei hatte. In der zweiten Halbzeit ja noch einen super Schuss gegen die Latte, der auch mit ein bisschen Glück zum Traumtor reinfliegt. Das sah schon super aus, ne? Da hast du schon gesehen, dass es echt Spaß machen kann. Auch für Guirassy vielleicht wichtig, dass er da mal neue Jungs um sich rum hat, die ihn dann auch wieder mehr füttern und so. Ich glaube, dann kann er auch noch mal ein bisschen mehr Bock kriegen. Hat er letzte Saison eine ordentliche Saison gespielt, würde ich sagen, aber nicht so eine Saison, wie er vielleicht eigentlich spielen könnte. Ich glaube, er kann noch mehr Tore erzielen, ne? Finde ich. Ich
habe aber das Gefühl, dass er auch ein bisschen jetzt wieder ein bisschen mehr Lust hat. Also das wirkte schon letzte Saison teilweise echt lustlos und trotzdem hat er echt viele Tore erzielt für eine seiner Verhältnisse schlechte Saison. Deshalb bin ich da auch guten Mutes, weil man schon auch merkt, dass da einer wieder ein bisschen Bock kriegt und auch das Gefühl hat, dass ein bisschen was passiert im Verein.
Ja, genau. Und das hat mir einfach, bin ich ehrlich, richtig gut gefallen. Wie er sich dann auch, er hat ein Tor gemacht, ne, da vorne hat seinen Job erfüllt und so. Und du merkst dann irgendwie, finde ich, wie du es gerade beschrieben hast, dass er auch wieder mit ein bisschen mehr Elan bei der Sache ist. Und das ist einfach gut. Ja. Deswegen, das sind so die Dinge, die mir aufgefallen sind, offensiv, aber eben auch defensiv mit diesen Schwächen, die sie da noch hatten. Ja, ansonsten glaube ich natürlich nicht, dass Niko Kovac von seinem System abweichen wird. Darüber haben wir ja gerade schon gesprochen. Der wird jetzt nicht plötzlich anfangen, mit echten Flügeln zu spielen. Das wird nicht passieren und dafür haben sie die Spieler auch nicht geholt. Insofern, ja, Gregor Kobel im Tor brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist klar, stellt sich von alleine auf. Ich glaube, dass sie erstmal, Waldemar Anton kommt jetzt wieder, ne? Korrigier mich, wenn es nicht so ist. Ich habe gehört, dass er jetzt wieder trainiert, glaube ich, in ein, zwei Tagen. Der ist natürlich für mich gesetzt. Für mich auch aktuell sogar der wichtigste Innenverteidiger. Ich habe ihn letzte Saison noch stärker gesehen als Nico Schlotterbeck, bin ich ehrlich.
100%.
Also gerade defensiv.
Ja.
Nico Schlotterbeck, wenn er wieder fit ist, dann muss er natürlich spielen, dann geht da kein Weg dran vorbei. Jetzt ist er es noch nicht. Deswegen glaube ich, dass ihn dann auch Gadou erstmal ersetzen wird. Und dann haben wir noch eine Planstelle frei und das ist dann echt spannend eigentlich. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass ein Rami Benzebaini die spielen kann und darf in dieser Dreierkette.
Oder ein Filippo Mané oder Mane, der es auch jetzt verdammt gut gemacht hat, der in der Gunst oder in der Abwehr, im Abwehrranking auch immer weiter nach oben fällt durch eine echt gute Vorbereitung und einfach auch körperlich dazu nochmal draufgepackt und wichtig halt einfach, dass er verletzungsfrei bleibt. Aber das finde ich auch spannend. Ja, das finde ich auch spannend.
Find's auch schade, dass Niko Kovac den damals so ein bisschen abgesägt hat, nachdem er da auf St. Pauli, ich war live bei dem Spiel im Stadion, diese rote Karte kriegt. Das passiert halt mal bei einem jungen Spieler und das musst du dann in Kauf nehmen. Und da war aber sehr lange weg. Ne? Dann hast du ihn, glaube ich, echt fast ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Im Profikader hatte ich so das Gefühl. Deswegen, ich bin echt gespannt, wie der sich jetzt entwickelt hat. Du hast angesprochen, also viele haben ja auch gesagt, bei den Vorbereitungsspielen, ich habe nicht alle gesehen, da muss er echt eine gute Entwicklung gemacht haben und auch im Training echt einen guten Eindruck hinterlassen. Also bin ich bei dir. Hot Take könnte sogar sein, dass der eine Startelf-Position da bei Borussia Dortmund bekommt. Ne?
Ja.
Genau.
Doppel 6. Auf den Flügeln. Ja, ja. Was hast du auf den Außenpositionen?
Machen wir jetzt die Außenposition.
Ja, Svensson, Riason.
Genau, ja. Also da wird es, glaube ich, bei Niko Kovac kein Wenn und Aber geben. Das sind seine beiden Flügelspieler. Die liebt er auch, das wissen wir auch. Das hat letzte Saison schon meistens so ausgesehen. Und deswegen, ja, Svensson und Riason sind da für mich gesetzt. Also da gibt es keine Diskussion. Ich bin sehr auf Kouapratis gespannt. Der ist natürlich noch sehr jung. Ich glaube, der muss sich auch erstmal so ein bisschen an Deutschland gewöhnen, wie viele Brasilianer.
Ja,
aber zumindest habe ich da auch gehört, dass es im Training schon echt viele positive Eindrücke gab und Niko Kovac hat ihn ja auch gelobt letztens, glaube bei dir sogar am Mikro, ne?
Ja.
Das ist auch spannend, also dass sie da auch jetzt Leute mal wieder in der Hinterhand haben, die auch irgendwie daherkommen, die du nicht kennst von weit weg, aber die viel Talent haben sollen, das wird interessant tatsächlich.
Ja, definitiv. Ja, bei der 6 bin ich jetzt erstmal bei Matcher Bellingham, weil die sich auch jetzt zuletzt eingespielt haben, weil Bellingham topfit zurückkommt, weil Matcher einfach der Anker und die Säule ist. Glaub jetzt, dass Fermann noch nicht mit, was sind das dann, 2, 3 oder 2 Trainingseinheiten sofort dann in die Startelf rutscht im Supercup, aber der ist dann natürlich auch ein Anwärter für die Startelf. Und viele sagen jetzt, ja, wo soll der spielen und Konkurrenzkampf. Der BVB tanzt auf 3 Hochzeiten, ist hoffentlich aus Dortmunder Sicht lange dabei und auch mal ein bisschen länger im Pokal und auch in der Champions League. Und da ist es dann auch völlig klar. Und davon geht der BVB im Übrigen auch, ich will nicht sagen, geht er aus, hofft er natürlich nicht. Aber ein Matcher wird auch nicht seine 34 Spiele am Stück machen, hat auch immer mal eine Verletzungsanfälligkeit, 1, 2 Sachen, der Muskel zwickt, wird dann auch mal dosiert rausgenommen. Auch ein Bellingham, der zwar ähnlich wie sein Bruder jetzt auch viel spielen will, mehr spielen will, Verantwortung, ne? Jude hat ja auch wahnsinnig viel Spiele direkt gemacht, aber auch immer mal die ein oder andere Verletzung gehabt. Also wenn ich mich festlegen würde, würde ich gefühlt fast sagen, dass die 3 alle irgendwie auf ähnliche Minuten am Ende der Saison kommen werden. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und ich finde im Übrigen, und deswegen glaube ich, ist es gut, dass du so einen wie Fährmann hast, Bellingham und Matcher, ob das so 100% zusammenpasst, da habe ich noch meine Skepsis, weil ich finde sie von ihrer Spielart einfach ein bisschen zu ähnlich. Wer ist denn da jetzt die klare 6? Ja, wer sind beides sehr, sehr spielstarke 6er oder eher 8er, die auch irgendwo einen Offensivdrang haben, die taktisch sich jetzt auch nicht immer an Vorgaben halten, sondern auch manchmal ein bisschen wild sind und ihre Freiheiten brauchen. Deshalb ist so ein Fermann, der einfach weiß, was er macht. Ja, ich sag mal, dieser Part, den auch Emre Can als Sechser hat oder hatte oder ein Axel Witzer mal hatte, so ähnlich kann das auch er interpretieren und deshalb ist das gar nicht so verkehrt.
Gehe ich voll mit. Ich glaube auch, dass er auf lange Sicht sich vielleicht sogar durchsetzen könnte. Also zumindest, ich glaube auch, sie werden ähnlich viel Spielzeit bekommen. Trotzdem glaube ich, dass er mehr Starter haben könnte, wenn er so spielt wie in Eindhoven, weil dann macht er sich, glaube ich, schnell unverzichtbar. Und weil er eben auch diese Defensivqualitäten noch mitbringt, die die beiden, wie eben von dir angesprochen, vielleicht nicht ganz haben. Ich finde, Felix Metscher hat sich da schon sehr gemacht. Also hat gegen den Ball gerade im letzten halben Jahr nochmal richtig zugelegt. Das hat er auch für Deutschland gezeigt, auch wenn es insgesamt kein gutes Turnier war. Aber da hat er viele Balleroberungsaktionen gehabt. Genau, deswegen, ich glaube das auch, aber ich glaube, es kann wirklich nicht schaden, in so vielen Wettbewerben viel mehr gute Spieler zu haben, weil oft hast du auch gesagt, wenn der ausfällt, dann wird's schon dünn qualitativ beim BVB. Das Gefühl hast du jetzt zum ersten Mal zumindest so auf der Position, dann mit diesem Transfer jetzt nicht unbedingt, ne? Und das finde ich ganz gut. Da haben sie, finde ich, eine Lücke geschlossen. Ja, deswegen Doppel-6 können wir, finde ich, glaube ich, so abhaken. Und wenn wir einen weiter nach vorne schauen, auf die Doppel-10 sozusagen, auf die Halbräume, dann haben wir die Gyros-Zange, da sind wir uns einig. Genau. Ist dann auch spannend, Maxi Bayer ist dann auch so ein Spieler, der dann vielleicht erstmal außen vor sein wird, ne? Wahrscheinlich.
Ja, oder der halt dann in der Rolle des umfunktionierten Schienenspielers dann auch mit Riasson oder Svensson zusammen so in den Konkurrenzkampf gehen wird, wenn der BVB nicht noch, können wir auch nochmal gleich drüber reden, einen Außenverteidiger verpflichtet. Ja. Ist das jetzt wohl erstmal die Rolle? Das ist jetzt wahrscheinlich keine, wo er komplett in die Hand klatscht und sagt, geil. Übrigens geil, bei der Saisoneröffnung, Marlon, die Mic-Drop-Aussage von Maxi. Ne? Da hat Nobby Dickel beim Rausgehen vor 81.000 gefragt, auf was freust du dich am... wie war die Frage nochmal? Auf was freust du dich am meisten? Oder was war... Ich kriege sie mir ganz zusammen. Und dann hat er einfach gesagt, auf Derby gegen Schalke. Dann ist er weggegangen. Das war irgendwie ein ganz geiler Moment auf jeden Fall. Maxi Bayer, ja genau, aber das ist, glaube ich, unsere Startelf, wahrscheinlich auch die offensichtliche und die vieler andere. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr das seht.
Girassi vorne drin, ne, haben wir noch nicht gesagt, aber
genau,
klar.
Ja. So, ne? Wie seht ihr es? Ist es eine Aufstellung, die für euch richtig ist, auch für die Zukunft in der Saison? Oder würdet ihr vielleicht ganz andere Sachen sogar machen und präferieren? Das ist am Ende die Frage. So, Marlon, die Dortmunder wollen auch auf viele Talente natürlich in Zukunft setzen. Das ist dann auch interessant, was mit Samuele Inacio im Übrigen passiert, der es für mich auch richtig gut gemacht hat in der Vorbereitung, für mich ein klarer Gewinner ist. Tatsächlich aber auch, und das ist die Sorge vielleicht von dem einen oder anderen, durch die Verpflichtung von Konstantelia so ein bisschen auch in seiner Entwicklung gebremst werden könnte. Da bin ich mal gespannt.
Ja, aber finde ich trotzdem richtig, da noch gute Spieler zu holen, weil ich finde, es ist auch sehr viel Verantwortung, so einem jungen Bengel, der gerade mal 3 richtige Bundesligaspiele oder 4 richtige Bundesligaspiele hatte, dann zu sagen, so, wir setzen jetzt direkt voll auf dich. Ja, ich glaube, das wäre das falsche Signal und ich glaube, das versteht der Spieler auch. Also da bin ich mir sehr sicher, dass der sich jetzt nicht mies fühlt, weil sie jetzt Konstantelias geholt haben, sondern ganz im Gegenteil. Er kann von diesen Spielern lernen, er ist noch sehr jung. Ich glaube, er wird seine Einsätze bekommen. Ich bin bei dir, ich finde ihn technisch richtig gut. Mittlerweile wird er auch mutiger in seinen Aktionen. Das Tor, das er gegen Arsenal zum Beispiel macht, schon mit einer Selbstverständlichkeit. Super. Ja. Ich glaube, an dem werden sie sehr viel Freude haben, schon in dieser Saison. Und auch da ist super, dass du den hast für die Breite. Das ist ja sowieso, wenn du Jungs aus der eigenen Jugend so irgendwie hochziehst, das ist ja so ein Gewinn, weil du ja nicht mal wirklich... Du gibst ja kein Geld für einen Transfer aus oder so, ne? Sondern du hast den dann einfach. Und er und auch... Albert wird da ausgesprochen. Hat der Jesko mir gesagt, dass nicht Albert, sondern Albert, ganz wichtig.
Ja. Übrigens ganz kurz, geil, Grüße gehen raus an seinen Papa. Richtig geiler Typ. Ich saß letztens im Flugzeug mit ihm zusammen, zurück von London nach Düsseldorf und hatte ein richtig cooles Gespräch. Unglaublich inspirierender Mann. Ich weiß, dass er unseren Podcast auch gerne hört. Einfach ein richtig guter Typ. Und hat einfach gesagt, er hat auch als ein Franzose, der lange auch in den USA gelebt hat, aber muss auch so ein bisschen in diese Fußballwelt eintauchen und auch vieles lernen. Und das hat er tatsächlich auch über unseren Podcast hier geschafft. Also das finde ich schon mal ganz cool, dass wir hier auch irgendwo Aufklärungsarbeit betreiben. Ja, nee, richtig.
Liebe Grüße.
Richtig guter Typ. Ja, genau. Und auch einfach ein super Spieler. Also Matisse Albert sagen auch alle beim BVB, dass das die heißeste Aktie im Verein ist. Mal gucken, wie das mit Niko Kovac zusammenpasst, weil der ja eigentlich ein ganz klarer Flügelspieler ist und jetzt irgendwie, was ist das, eine 10,5 oder eine 8,5 oder weiß nicht, neue Erfindung in Zukunft vielleicht spielen muss. Ja, das ist eigentlich einer, der auf den Flügeln abgeht. Da bin ich mal gespannt, aber ein Riesentalent, genauso im Übrigen wie Enzo Duarte, luxemburgischer Nationalspieler, 17 Jahre alt, da haben wir auch News, der steht kurz davor, einen neuen einen Profivertrag zu bekommen und beim BVB zu verlängern. Also es dürfte in der Woche alles unter Dach und Fach dann gemacht werden. Also da hat der BVB schon, und wenn du dann weiterguckst, Moussa Kaba, Reggiani, Mane, der BVB hat in der Hinterhand jetzt gerade wirklich ein paar Jungs, das gab es mal eine Zeit lang nicht, die echt spannend sind.
Total. Also wollte ich gerade genauso sagen. Die Jugendarbeit scheint jetzt endlich mal wieder dann auch Früchte zu tragen. Ja. Und da sind so viele spannende Talente plötzlich dabei. Also du hast, finde ich, so richtig Bock, diesen Kader zu sehen und den irgendwie loszulassen und einfach mal zu gucken, was passiert denn so, ne? Und wenn mal einer ausfällt, dann springt mal einer von den Jungs rein und wie schlagen die sich dann so? Ich bin da echt gespannt drauf. Ich glaube, dass wir da echt viele Überraschungen auch erleben können in dieser Saison.
Ja, definitiv. Dann lass uns einmal noch mal kurz gucken, weil wir nicht ganz so viel Zeit haben, wir haben gleich einen Workshop zusammen, Marlon. Machen wir heute eine etwas zackigere Folge. Hier aus München oder aus Unterföhring. Wir wollen einmal noch mal drüber sprechen, was der BVB denn jetzt vielleicht noch macht auf dem Transfermarkt. Ganz viele von euch fragen natürlich, was ist denn jetzt mit dem Hector Ford? Kommt der vom FC Barcelona? Er ist auf jeden Fall ein Kandidat, der auf der Liste richtig weit oben ist. 20 Jahre ist er alt. Es gibt auch schon Gespräche mit dem FC Barcelona, wie ein mögliches Modell aussehen könnte. Und der BVB hätte theoretisch auch noch Geld in der Hinterhand, vielleicht bis zu 10 Millionen Euro, was sie ausgeben könnten, wollen das aber auch nur oder wollen jetzt eigentlich nichts überstürzen, nachdem sie jetzt auch schon mit Gadou, mit Prates, mit Lerma, jetzt vor allen Dingen auch mit den beiden, die für über 50 Millionen gekommen sind, Konstantin Elias und Fährmann, jetzt nichts überstürzen. Das heißt, es wird gecheckt, es wird geprüft, es wird geguckt, was man machen kann und was natürlich die Situation verändern könnte, wäre ein möglicher Verkauf hinten in der Abwehr von Luca Reggiani. Für den gibt es die ein oder anderen losen Anfragen noch. Inter Mailand hat mal den Hut in den Ring geworfen, ist aber alles noch nicht weit oder spruchreif. Aber das wäre zum Beispiel ein möglicher Kandidat, den man verkaufen könnte. Und mit Einnahmen, die man dann eben hat, hätte man natürlich ein bisschen mehr Spielraum, um auf so jemanden wie Hector Ford dann am Ende auch zu gehen. Das sind gerade Geschichten, die besprochen und diskutiert werden. Josh Archimpong haben wir im Transfer-Update besprochen, vom FC Chelsea ist ein Kandidat. Markus Pedersen vom FC Turin wurde dem BVB angeboten. Das sind jetzt gerade so ein bisschen Gedanken, die sie sich jetzt machen, was sie auch am Ende machen. Und natürlich muss so ein Transfer dann am Ende auch Sinn machen. Soll den Konkurrenzkampf natürlich irgendwo anheizen, erhöhen, auch auf Riasson. Und da muss natürlich auch die Frage stellen, holt jetzt ein Talent wie Hector Ford? Wie viel wird er spielen hinter Riasson? Holst du jemanden, der vielleicht sogar Riasson so Druck macht, dass der vielleicht sogar mal zwischenzeitlich auf der Bank sitzt, dann ist er natürlich auch ein bisschen teurer. Also das ist nicht ganz so einfach. Deswegen hängt es noch von ein paar Geschichten ab. Ich würde jetzt auch nicht zu 100% sagen, dass der BVB bis zum Deadline Day noch einen Außenverteidiger verpflichten wird. Dafür ist es noch ein bisschen zu undurchsichtig. Aber nach Möglichkeit hätten sie Hector Ford gerne und sind ein bisschen am gucken, wie sie das beim FC Barcelona hinbekommen. Dann wären die Transferaktivitäten vom BVB schon abgeschlossen, wenn nicht noch bei irgendwelchen Abgangskandidaten, Sabitzer, Chukwuemeka, Silva, Reggiani, irgendwie etwas passiert. Silva, auch ganz interessant, hat alle Insta-Bilder gelöscht in Verbindung mit dem BVB und alle fragen sich, was ist da los? Können wir auf jeden Fall sagen, ey, das macht er oft, ist ja auch einer, der sehr viel Wert auf Mode legt, auf Lifestyle und hat das da einfach ein bisschen angepasst. Das hatte zwischendrin ja auch mal Michael Olise beim FC Bayern gemacht und auch schon ganz andere. Also das hat jetzt nichts irgendwie damit zu tun, dass er irgendwie alle unzufrieden ist oder gehen will oder genau. Ja, und da würde ich sagen, Marlon, haben wir einen ganz guten Roundup, haben wir ein ganz gutes Roundup hier in den fast 40 Minuten. Haben wir irgendwas vergessen? Gibt es irgendwas, was wir adden müssen, hinzufügen müssen?
Die Fans werden jetzt alle wahrscheinlich sagen, ja, das und das und das. Ich bin ehrlich, ich fand es sehr, sehr rund. Ich finde, wir haben den ganzen Kader einmal besprochen, wir haben die Neuzugänge besprochen, wir haben Ole Bock als Koch gelobt. Also viel mehr kann man, glaube ich, in dieser Woche nicht machen.
Dann würde ich sagen, kommt ihr alle gut durch die Woche. Fußball geht wieder richtig los, Supercup. Gegen den FC Bayern. Viel Spaß. Mal gucken, wie ernst die Bayern das am Ende nehmen. Der erste öffentliche Besuch übrigens von Jürgen Klopp als Bundestrainer, gleich in seinem Stadion quasi, wird sicherlich auch interessant. Ja, und dann dauert es nicht mehr lange, dann geht die Bundesliga los. Also ich hab schon wieder Fußballbock nach der zwischenzeitlichen Pause nach der WM.
Kribbelt.
Ich glaube, dir geht's auch so, Marlon.
Ja, definitiv. Also noch ganz kurz, als wir beide da im Stadion standen am Samstag, es war nur die Saisoneröffnung, aber da lief so You Never Walk Alone und das Spiel ging los. Dann dachte ich so, ja komm, Bundesliga, jetzt Vollgas. Also das wird richtig gut, 100%.
Super, Marlon. Yes. Dann
danke für die Einladung.
Sind wir zwei uns gleich und ja, wir sehen und hören euch gleich. Achso, und eine Sache will ich noch sagen, was ich in Dortmund immer sehe, ganz viele, die dann auch auf uns zukommen, Marlon, und mit uns Kontakt suchen und reden und über den Podcast sprechen. Und das ist immer ein richtig cooler Austausch, macht großen Spaß, gerade auch sowas wie bei der Saisoneröffnung, wo ganz viele von euch auch, die unseren Podcast hören, am Start sind. Das ist einfach cool zu hören und mitzubekommen, dass ihr das so abfeiert. Genauso nehmen wir aber natürlich auch alles an, wenn irgendwas nicht gut läuft oder ihr sagt, macht doch mal das und dies und könntet da was besser machen. Sind wir immer offen für. Ne?
Genau, und gerne auch mal reinhören beim FC-Podcast, der ist nämlich auch interessant, kann ich noch wärmstens weitergeben, Geschichten aus dem Geißbockheim. Direkt nach dem BVB-Podcast dann gerne im Auto auch an.
Oh, das ist doch jetzt Beef, Maler, und die Fanfreundschaft bröckelt nach den Verhandlungen.
Kann man ja dann eifrig diskutieren bei uns.
Ja. Sehr gut, also
bis dann.
Kommt gut durch die Woche, macht's gut, ciao.
Auf für Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport.